Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 65 des Löwenfunks, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir nehmen am Mittwoch vor dem Topspiel gegen Berlin auf und sitzen jetzt gerade im Videoraum der Löwen im Trainingszentrum in Kronau. Und an meiner Seite begrüße ich jemanden, der diese Räumlichkeiten noch sehr gut in Erinnerung haben dürfte. Hallo Christian Seitz.
Hallo.
Kennst du noch, hast dich noch gut ausgekannt hier?
Also den Weg habe ich noch gefunden nach Kronau, das war kein Problem, aber die Halle oder das Trainingszentrum, als ich das letzte Mal hier war, aktiv, gab es damals noch nicht, das war noch ein Sportplatz hier alles.
Ah, ach so, hier, auch das hier noch, wo wir gerade drin sitzen?
Ja, das war alles ein Sportplatz neben der TSG Kronau Gaststätte.
Spannend. Wir starten direkt mal mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast in unseren Podcast. Löwen aktuell ist, ja, wir schauen so ein bisschen auf die aktuelle Lage der Rhein-Neckar-Löwen. Traditionell, verfolgst du momentan die Bundesliga oder allgemein die Bundesliga?
Ja, also mittlerweile, da ich nicht mehr aktiv Handball spiele, verfolge ich die Bundesliga sehr genau und gucke mir auch die Spiele immer live an. Das habe ich damals, als ich noch aktiv Handball gespielt habe, nicht gemacht. Da habe ich immer nur das geguckt, was ich musste. Mhm. So eine Videovorbereitung, die dauert eh immer 1,5 Stunden und das hat mir dann gereicht an Handballmaterial.
Das heißt, dein Karriereende hat dir so ein bisschen den Spaß am Handballgucken zurückgebracht, kann man das so sagen?
Ja, also was heißt zurückgebracht? Der war ja immer da, aber man kriegt das ja nicht mehr so live mit in der Halle und dann macht es natürlich mehr Spaß, wieder Handball zu gucken und dann kann man sich auch mal die Konferenz angucken, wenn man nicht selber da jetzt in dem gleichen Zeitpunkt spielen muss.
Mhm. Überrascht es dich, wie stark die Löwen dieser Saison auftreten?
Ja, also nach dem letzten Jahr war ja das nicht zu erwarten, sage ich mal. Und ich glaube, die haben ihre Chance gut genutzt, der neue Trainer Hinze hat das gut umgesetzt, hat die neue Regel mit dem schnellen Spiel und dem schnellen Anwurf gut umgesetzt. Und davon haben die Löwen natürlich sehr profitiert, die ersten Spiele.
Was denkst du denn über die Spielweise? Weil mit Tempohandball haben die Löwen ja schon mal sehr viel Erfolg gehabt.
Ja, es ist interessant, die neue Regeln. Also zum Glück muss ich nicht mal mitspielen. Das ist nicht so mein, das hat auf jeden Fall das Spiel noch schneller gemacht und auch interessanter und es fallen auf jeden Fall mehr Tore.
Das heißt, zu deiner aktiven Zeit wäre dir diese neue Regelung mit dem größeren Kreis und Co. jetzt vielleicht nicht ganz so reingelaufen?
Ja, also man hat gemerkt, also die schnelle Mitte gab es ja schon länger, aber man hat noch mal gemerkt, dass es noch schneller Anspiele gibt und noch viel schnellere Tore fallen, ja. Und ab einem gewissen Alter fällt natürlich das Zurücklaufen umso schwerer.
Ja, fand ich auch krass. Als ich für mich war so ein Aha-Moment, als der Supercup-Spiel war, Magdeburg gegen Kiel, und ich das erste Mal in Düsseldorf in dieser Arena saß und dachte, was geht denn hier ab? Das war nur noch bam, bam, bam. Also auch wenn es nur so, wir sind 20 Zentimeter, glaube ich, ne? In beide Richtungen. Ist ja nicht viel, was da jetzt dazugekommen ist an diesem Mittelkreis da, aber trotzdem, es geht alles mal nochmal um ein paar Prozentpunkte schneller. Mit Sebastian Hinze haben die Löwen ja jetzt einen Trainer, der sehr akribisch und vor allen Dingen auch hart trainiert. Das wäre auch das perfekte Umfeld für dich gewesen als Spieler, oder?
In jungen Jahren auf jeden Fall. Also ich kann mich noch in Zeiten erinnern, da haben wir auch in Kiel sehr hart trainiert und das hat natürlich immer viel Spaß gemacht.
Also macht das dann wirklich auch Spaß, wenn man sich mal so mal quälen muss, wenn man mal über Grenzen hinausgehen muss?
Ich sag's mal so, während dem Quälen ist es natürlich nicht so schön, aber wenn es vorbei ist, umso schöner. Ja. Also dann weiß man, was man getan hat und dann merkt man zwar am nächsten Tag die Schmerzen, aber das vergeht und glaubt, der Erfolg gibt dann einem recht, was man das Richtige gemacht hat.
Das stimmt. Was denkst du denn beim Thema Erfolg? Wohin kann es für die Löwen gehen in dieser Saison, beziehungsweise auch in den nächsten Jahren, wenn man das so ein bisschen mittelfristig auch denkt?
Also ich denke mal, ich glaube, dieses Jahr ist ziemlich ausgeglichen, die ersten 4-5 Mannschaften. Ich glaube, viele Mannschaften haben schon Punkte gelassen bei Mannschaften, die man nicht erwartet hat. Und ich denke, wenn Löwen so weitergehen und verletzungsfrei bleiben oder größtenteils verletzungsfrei bleiben, denke ich mal, dass schon die ersten 3-4 Tabellenplätze das Ziel sein sollte oder auch das Ziel sein kann.
Ja, da sind wir ja leider schon momentan ein bisschen gebeutelt gerade jetzt für das Spiel. Wann veröffentlichen wir eigentlich, Herr Ofenloch? Am Freitag? Ah, okay. Bei dem Spiel gestern, wo wir natürlich nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Das ist immer der Spaß, wenn wir einen Tag vorher aufzeichnen. Fehlen uns ja. Halil Yaganyaz fehlt uns, Uwe Gensheimer fehlt uns. Das sind schon auch wichtige Säulen. Das haben aber andere Teams auch. Hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn wir auf die Bundesliga insgesamt schauen. Was hat dich denn am meisten überrascht?
Mich hat am meisten überrascht, dass es diese Saison sehr viele rote Karten gibt. Dass die Schiedsrichter eigentlich sehr schnell und zwei Minuten und auch rote Karten geben für Fouls, die es vor ein, zwei Jahren noch keine zwei Minuten oder rote Karten gegeben hat. Das ist so ein bisschen neu, was mich überrascht hat.
Weißt du, wo das herkommt? Hast du da so ein bisschen Insiderwissen?
Nein, also ich habe kein Insiderwissen, aber ich denke mal, die Schiedsrichter werden ja auch geprüft oder geschult so vor der Saison und glaube ich, dass da wurde so ein Hauptaugenmerk draufgelegt. Und man kann sich, wenn ich so als aktiver Spieler zurückdenke, nicht so drauf einstellen, ganz genau oder bei jedem Spiel. Man muss immer so die ersten 10 Minuten ausloten, wie weit man gehen kann, wie hart kann man den Gegner anfassen. Und das ist manchmal extrem schwierig. Und sobald mittlerweile ein bisschen ans Gesicht gegangen wird, ist sofort rote Karte. Und das gab es die letzten Jahre noch nicht so. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht.
Was macht das mit dem Spiel?
Ja, ist ein bisschen unberechenbarer. Man muss mehr aufpassen. So ein, zwei Ausfälle mit roten Karten, was auch schon vorgekommen ist in dieser Saison, wo es 2, 3 roten Karten gegeben hat. Das kann natürlich so ein Spiel ganz entscheidend verändern. Ne?
Das Meisterrennen scheint nochmal enger zu werden. War ja so ein bisschen, vor 2, 3 Jahren hieß es ja, der THW Kiel, alles da, Sander Sargosen geholt und tschüss. Das machen die jetzt die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Ist nicht so eingetreten. Magdeburg war letztes Jahr Meister. Dieses Jahr scheinen momentan einige Teams da oben ganz oben mit dabei sein zu können. Wer ist denn dein Favorit? Was denkst du, wer wird dieses Jahr die Meisterschale in die Höhe recken?
Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Also ich denke mal, der THW ist da immer sehr weit vorne mit dabei und ist auch gut vorbereitet für solche Situationen, in denen es momentan ziemlich eng oben zur Sache geht. Ich denke einfach, der THW wird dieses Jahr wieder das Rennen machen, auch wenn sie natürlich die Dreifachbelastung wieder haben mit Champions League und Pokal. Ja. Da sehe ich ein bisschen die Schwäche bei Magdeburg, da sie noch so ein bisschen Champions League unerfahren sind und dieses 3-Tage-Rhythmus noch nicht so im Blut haben. Da denke ich mal, da werden sie können erlassen, aber es ist alles offen, wenn man die letzten paar Spiele angesehen hat, da kann alles passieren und es kann auch sein, dass ein Überraschungsmeister diese Saison gibt.
Wer wäre zum Beispiel für dich ein Überraschungsmeister? Wem würdest du es gar nicht zutrauen?
Gar nicht zutrauen. Ich glaube, die Favoriten stehen schon oben mit dabei. Ja. Also ich denke mal, Berlin hat sehr gut angefangen die Saison, haben natürlich jetzt auch in Minden einen Rückschlag erlitten, haben dort verloren, was natürlich sehr schwer wiegt. Ja. Und ich denke mal, Berlin ist auf jeden Fall mal dran, dass sie auch mal Deutscher Meister werden können.
Hast du das Spiel gesehen in Minden von den Füchsen?
Ich habe mir das Spiel angeguckt, ja.
War ja speziell Philipp Auhansu, unsere Leihgabe, der da eine wichtige Rolle gespielt hat. Traust du GWD Minden zu, dieses Jahr erneut den Klassenerhalt zu schaffen? Also zwischenzeitlich habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht.
Ja, man darf Minden nie aufgeben. Also das hat man auch in den letzten 2 Jahren gesehen, dass die immer für Überraschungen gut sind. Aber ich denke mal, dieses Jahr wird es noch umso schwieriger, weil es sind eigentlich nur Hamm und Minden, die unten drin stehen, die noch nicht die Punkte geholt haben. Ja? Auch wenn es jetzt 2 Überraschungssiege in Göppingen und gegen Berlin feiern konnten. Aber ich denke mal, Minden wird es dieses Jahr sehr schwer haben. Und klar gucke ich mir die Spiele von Minden auch an. Und da hat natürlich auch die Verletzung von Kranz, glaube ich, hieß er, dann rechts außen, der sich das Kreuzband gerissen hat, eine entscheidende Rolle mitgespielt, als sie Berlin 5 Tore vorne waren. Ja. Und ich glaube, da waren sie so ein bisschen geschockt und das hat natürlich Minden ausgenutzt und dann gewonnen.
Ich habe denselben Eindruck wie du. Ich glaube, dass es tatsächlich relativ schnell klar sein könnte, dass es für Minden und für Hamm nicht reichen wird. Also ich habe jetzt ein paar mehr Spiele von Hamm auch gesehen, die schon auch immer gut dabei waren, allerdings immer zum Ende hin einbrechen. Was glaubst du denn, ist dann der Faktor gewesen, dass Minden diesen Befreiungsschlag landen konnte, auf einmal die Füchse zu schlagen?
Ja, also mit Ahansu haben sie natürlich dann einen Spieler bekommen, der überragend, glaube ich, das erste Spiel da gemacht hat. Ja. Also da hat er dann wirklich eingeschlagen und auch die entscheidenden Tore da gemacht. Und damit hat natürlich Berlin überhaupt nicht gerechnet. Ja. Und ich glaube, Berlin ging auch so ein bisschen, ja, wir gewinnen eh, obwohl es immer Berlin immer der Angstgegner Minden war. Ja. Ging es ein bisschen locker ans Weg und das hat man dann gemerkt, dass sie, als sie nur noch ein, zwei Tore vorne waren, den Schalter nicht mehr umlegen konnten. Ja. Oh. Und dann kam natürlich ein Malte Semisch und hat dann die Kiste zugemacht.
An einem guten Tag macht er die Kiste absolut zu, muss man ehrlich sagen. Stuttgart, auch eines deiner Ex-Teams, hat jetzt schon den ersten Trainerwechsel hinter sich, tut sich aktuell auch noch sehr schwer. Glaubst du, dass es da die Tendenz eher nach unten oder eher nach oben geht für den TVB?
Ja, TVB hat jetzt die letzten drei, vier Spiele auch verloren, ja. Obwohl es einen Trainerwechsel gab. Nach Michael Schweigert haben sie ja die ersten zwei Spiele gewonnen. Aber ich denke mal, die werden positiv da rausgehen und auf jeden Fall die Klasse halten, ja. Aber sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber es wird auch schwer werden für den TVB.
Zu guter Letzt schauen wir mal kurz auf das Löwenprogramm der nächsten Wochen. Wir haben Gummersbach am 1.12. auswärts, dann am 11.12. Göppingen zu Hause. Das sind zwei schwere Aufgaben, finde ich, auch wenn Göppingen aktuell jetzt nicht so super dasteht.
Ja, also in Gummersbach ist es auf jeden Fall schwer zu gewinnen. Ja. Das ist so ein Team, wie letztes Jahr der HSV, so ein bisschen befreit aufspielt. Haben jetzt genug Punkte eigentlich schon eingefahren, haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und spielen da befreit auf und haben auch einen sehr guten Trainer mit Gogi. Der macht das, glaube ich, richtig gut. Und ja, da wird es auf jeden Fall schwer zu gewinnen, aber das sollte eigentlich oder darf für die Löwen kein Problem sein. Und dann kommt natürlich gegen Göppingen, ja, man weiß nicht, was da passiert, ja. Also ja. Das sieht es ja momentan nicht so gut aus. Aber ich denke mal, wenn die Jungs mit dem Rücken zur Wand stehen, dann kann da natürlich auch mal der Schalter umkippen und dann kann da einen Lauf bekommen. Ja. Also die haben ja momentan sehr viele Probleme mit ihren Abschlüssen. Mhm. Und wenn die Würfe halt mal reingehen, dann kann es auch mal gut aussehen.
Aber die Story rund um Gocki ist schon krass, finde ich, oder? Hättest du ihm das so zugetraut, dass er wirklich quasi von der Platte auf die Bank und sofort diese Erfolge feiern kann?
Ja, ich habe es ihm nicht zugetraut, aber es freut mich für ihn umso mehr. Also er hat ja schon letztes Jahr in der zweiten Liga gezeigt, was er kann und dass er diesen Aufwärtstrend fortsetzen kann in Gummersbach. Das ist schon überraschend, aber freut mich für ihn.
Wir sind sehr gespannt auf die, wir freuen uns natürlich auch voll, wenn Gogi wiederkommt zu uns, also auf das Heimspiel gegen Gummersbach. Das ist allerdings erst im nächsten Jahr. Soweit mal Löwen aktuell. Im zweiten Teil wollen wir auf deine ziemlich bewegte Karriere blicken und dabei natürlich vor allem auch auf deine Anfänge hier ganz in der Nähe, nämlich im beschaulichen Östringen. Da kann man ja fast drüber gucken von hier aus dem Videoraum.
Löwen privat.
In diesem Teil nehmen wir unseren Gast etwas näher unter die Lupe. Es ist noch gar nicht so lange her, da hast du dein Karriereende verkündet. Wie kam es dann doch jetzt zu dieser Entscheidung? Du hast ja lange gespielt, du hast auch noch bei vielen Clubs am Ende gespielt. Was war der Punkt, wo du gesagt hast, boah, nee, jetzt muss Feierabend sein?
Nachdem eine Frau mir gesagt hat, sie will mich nicht mehr auf der Platte sehen.
ist es so? Simpel, ja?
Ja, ganz einfach. Sie hat gesagt, sie möchte mich da nicht mehr sehen. Ich habe jetzt das Alter erreicht, sie möchte mich da nicht mehr einfach
Weil
sehen.
Weil sie sich so viel Sorgen macht, oder?
Ja, auch. Natürlich macht sie sich Sorgen, wenn sie da zugucken muss. Ja. Und das ist ja kein leichter Sport, sage ich mal. Da geht es ja schon zur Sache. Und sie hat einfach gesagt, du musst jetzt den nächsten Schritt machen und endlich damit aufhören und vielleicht mal neben der Platte stehen.
Hast du das auch körperlich so ein bisschen gemerkt, dass jetzt irgendwann mal so der Punkt gekommen ist, wo man das seinem Körper auch vielleicht nicht mehr antun möchte?
Also körperlich habe ich es so nicht gemerkt, ja. Natürlich habe ich schon gemerkt, dass das Spiel einfach schneller wird, ja. Aber so, dass ich jetzt Schmerzen hätte oder irgendwie Wehchen, das war nicht der Fall.
Okay. Du bist auch wieder in die Region gezogen, oder?
Ja.
Nach Oftersheim habe ich hier stehen.
Richtig.
Da gibt es ja mit der SG Oftersheim Schwetzingen auch einen ordentlichen Handballverein. Bist du da schon mal zu Gast in der Halle gewesen?
Ich war da schon zu Gast und habe da auch gespielt schon mit Nussloch, ja, als ich da Regionalliga gespielt habe. Aber sonst war ich in keiner Halle mehr, seitdem ich aufgehört habe, Handball zu spielen.
Es ist auch wirklich Feierabend. Es gibt keine, weiß ich nicht, spiele ich noch ein bisschen in unteren Ligen, weil ich Bock drauf habe oder sowas.
Nein, das tue ich mir jetzt nicht mehr an.
Das ist ja ganz interessant bei Handballern, finde ich. So bei Fußballern ist es ja so, dass die sagen, naja, komm, da gibt es noch irgendwo so eine Aha-Mannschaft oder so. Da gehe ich irgendwo, spiele ich noch ein bisschen mit Altersgenossen und habe einfach noch ein bisschen Spaß. Das ist beim Handball so gar nicht da, oder? Wenn man da Feierabend gemacht hat, hat man Feierabend gemacht.
Also bei mir ist es so, also ich hab genug den Handball in der Hand gehabt, ja, und jetzt reicht's auch, ja.
Weil man so eine Leidenschaft ja eigentlich gar nicht so schnell loswerden kann eigentlich, oder? Kribbelt doch
die,
manchmal
die noch. Die Leidenschaft ist ja noch da, aber ich guck's mir lieber an, als selber Handball zu spielen.
Wenn du dann hier in der Nähe wohnst, werden wir dich dann auch hier und da mal bei den Löwen in der SAP-Arena sehen.
Ja, klar.
Ich hab gesehen, dass du deine C- und auch schon deine B-Lizenz gemacht hast. Das heißt, das ist schon eine Überlegung wert, dass du als Trainer irgendwann an der Seitenlinie stehst.
Ja, also ich habe, als ich in Minden war, dann meine Lizenz gemacht. Ja, natürlich ist ja natürlich schon eine Idee dahinter, dass ich dann irgendwann mal an der Seitenlinie stehen werde.
Dann bin ich mal sehr gespannt. Du hattest ja wirklich fantastische Trainer. So viele können das ja nicht behaupten. Michael Roth, Noka Sedarusic, Javier Sabaté, Alfred Gislason. Ich kann mir denken, da kann man ganz viel mitnehmen von diesen Personen. Von wem hast du am meisten mitgenommen?
Oh, das ist schwierig zu sagen. ich glaube, ich hab von allen Trainern ein bisschen was mitbekommen, was mich weitergebracht hat.
Aber wer war denn dein Lieblingstrainer? Wo sagst du denn, Kerr, das war schon so einer...
Das ist schwer zu sagen, ja. Also ich will jetzt niemand da kleinreden, ja. Also wenn sich das jetzt jemand anhört.
Ich habe gedacht, du sagst jetzt, ich will niemanden hervorheben, aber du willst niemanden kleinreden.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Art von Noka Sedarusic sehr gemocht, weil er sehr strikt und auch auf der einen Seite auf dem Handballfeld sehr strikt war, aber auch neben dem Handballfeld sehr harmonisch und hat mit jedem geredet, und wenn jemand Probleme hatte, dann konnten wir auch immer zu ihm hingehen. Das war gar kein Problem. Und er hat natürlich auch diese Art Handball gespielt, die ich gerne gemocht habe. Und natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Art zu trainieren. Sehr hart, dass man gespürt hat, man hat was getan.
Also auch im Training ging es da gut zur Sache. Es gibt in der Jugend ja auch schon einige Trainer, die hier in Kronau oder in Östringen, oder Kronau-Östringen in dem Fall, die dich schon geprägt haben. Wer ist da so ein bisschen herauszuheben?
Ja, also ich hatte ja mit Rolf Bechtold, der hier auch sehr gut bekannt ist, natürlich einen sehr guten Trainer an der Seite, neben Michael Roth. Die haben mich natürlich von der A-Jugend hochgebracht in die zweite Liga. Das war natürlich sehr wichtig. Aber auch ein Lutz Landgraf, Auswahltrainer hier in der Umgebung, glaube ich, bekannt, hat mich natürlich weit gebracht und hat mir das Spielsystem nahegebracht.
Dein erster Verein, der TSV Baden-Östringen. Welche Erinnerungen hast du noch an diese Zeit? Du hast ja schon relativ früh angefangen, dort an Handball zu spielen, oder?
Ja, ich habe relativ früh angefangen. Ich glaube, 86 steht überall, aber natürlich habe ich schon bei den Minis angefangen. Damals gab es natürlich noch kein Spielerausweis oder Spielerpass, aber ich habe natürlich da alle Jugendstationen durchlaufen und habe da eigentlich sehr gute Erinnerungen dran. Es war einfach eine schöne Zeit.
Dein älterer Bruder hat dich mitgeschleppt, oder?
Ja, mein älterer Bruder hat auch in Östringen gespielt und er hat mich dann immer mitgenommen in die Halle und zu den Auswärtsspielen, als er gespielt hat, und dann bin ich da zum Handball gekommen.
Wir haben im Vorfeld dieser Aufnahme keine Mühen gescheut und einen gewissen Conny Hoffmann angerufen. Erinnerst du dich an Conny?
Ja, klar. Conny war natürlich auch schon damals Betreuer, als ich noch schon angefangen habe. Und glaube ich, Conny war so mein Ziehvater, sage ich mal, der mich überall hingefahren hat und quasi alles für mich getan hat, wie er natürlich auch hier bei den Löwen sehr bekannt ist und natürlich da auch sein ganzes Herzblut und auch die Anita ihr ganzes Herzblut da reingesteckt hat und alles für diesen Verein getan hat.
Absolute Legende. Das muss man klar so festhalten. Erinnert sich auf jeden Fall sehr gut an dich, zumindest ab der B-Jugend. Du seist damals schon ein sehr eigenwilliger Typ gewesen. Er sagte wörtlich, wie ein Dachs in seinem Bau. Würdest du seine Einschätzung teilen?
Nein.
Sondern?
Na, ich glaube nicht, dass Conny mich als eigenwillig dargestellt hat. Also ich glaube, wir haben uns immer sehr gut verstanden und... Aber eigenwillig natürlich.
Ich glaube nicht, dass er eigenwillig, also das ist ein Fakt. Also wir haben das so, aber ich glaube nicht, dass er eigenwillig im Sinne, also dass er das irgendwie negativ gemeint haben könnte, sondern dass du einfach eine Persönlichkeit bist. So habe ich das aufgefasst, als ich es gelesen habe.
Ja, also wir haben schon eine gute Zeit miteinander verbracht, Conny und ich, und da gibt es einige Geschichten zu erzählen und ja. Aber Conny war echt immer für mich da, wenn ich ihn gebraucht habe.
Conny hat als erste Erinnerung an dich, eine große Erinnerung gesagt, da ging es in einem Spiel um die Badische Meisterschaft mit der B-Jugend. Da hast du ein wichtiges Tor erzielt und zwar von der Mittellinie in Knick. Kannst du dich daran erinnern?
Daran kann ich mich nicht erinnern, nein.
Nicht? Aber du hast jetzt offensichtlich damals schon einen ganz ordentlichen Wurfarm.
Das scheint so, aber ich kann mich leider daran nicht mehr erinnern, was er da... Da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, da gibt es auch keine Videos davon, dass man sich das nochmal angucken kann.
Das ist eigentlich schade, das ist von so, aber heute gibt es ja von allem ein Video. Heute geht nichts verloren, von damals aber leider nicht mehr so sehr. Er hat noch gesagt, du warst damals jeden Tag in der Halle, hast trainiert, dich mit ihm und auch den anderen immer unterhalten, warst sowas wie ein Handball-Junkie, warst immer irgendwie da. Hat dich das auch so ein bisschen geprägt und ausgemacht?
Ja, also ich war wirklich viel in der Halle. Also ich gab auch Trainer, die gesagt haben, so jetzt gehst du mal nach Hause, weil ich einfach die ganzen Jugendmannschaften mittrainiert habe als kleiner Junge schon. Ja, also ich habe natürlich versucht oder habe daran Spaß gehabt, Handball zu spielen und habe natürlich so viel Handball spielen wollen, wie ich irgendwie konnte. Ja. Und damals hat man, glaube ich, nur 2 Trainingseinheiten die Woche gehabt und das war mir natürlich viel zu wenig.
Das wäre mir schon wieder viel zu viel, ehrlicherweise. Damals gab es vom Spiel regelmäßig eine ganz besondere Spezialität. Weißt du noch welche?
Oh, da, also wenn das von der Anita war, dann waren es bestimmt Spätzle oder Nudeln mit irgendwelcher Pilzrahmsoße.
Nee, hier steht, ich würde mir auch gerne erklären lassen, was das ist. Stichwort Kartoffelwurst?
Kartoffelwurst, ja, das ist Filzel auch genannt hier im Badischen. Das ist Blutwurst. Ja.
Okay.
Aber das gab es natürlich nicht vom Spiel. Also Conny hat natürlich immer mal wieder eine Sau geschlachtet, ja, und dann gab es frisches Filzel oder frische Blutwurst und das war so die Spezialität, die ich damals gern gegessen habe. Natürlich kein Sportler essen, was man vom Spiel essen darf.
Meinst du nicht?
Ich glaube eher weniger.
Es setzt sich ja bei uns auf ewig diese Geschichte, wie unsere Jungs vor 2-3 Jahren zur BGV Saisoneröffnung fahren sollten, um da halt dann sich den Fans vorzustellen. Und dann hat der Chef vom BGV, der Küchenchef, hat damals Andi Schmid gefragt, du sag mal, wollt ihr eigentlich irgendwas Besonderes zu essen haben? Und Andi Schmid hat damals gesagt, ach komm, dann machst du einfach ein bisschen Fleischkäse in Brötchen. Und dann ist Nikola Jakobsen in die Kantine gekommen und hat diese Fleischkäse in Brötchen gesehen und ist völlig hohl gedreht, hat den Koch kommen lassen und der hat nur gesagt, ich habe Andi Schmid angerufen. Und dann hat Nikola Jakobsen gesagt, naja, also von keinem anderen hätte er diese Antwort auch ernsthaft erwartet. Aber tatsächlich gab es dann damals einmal Fleischkäse im Brötchen, was ich eigentlich ganz geil fand. Aber es ist natürlich keine Sportlernahrung.
Nikola Jakobsen, ja. Aktiver Handballer noch gewesen. Also ich glaube, der hat auch zum Fleischwurst- oder Fleischkäsebrötchen nicht Nein gesagt damals.
Ich glaube, das tut er. Man sieht ihm ja auch körperlich an, dass er, glaube ich, wenig Nein sagt zu leckerem Essen. Aber ja, gut, als Trainer muss man dann natürlich dann auch mal dazwischen hauen. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass er sich selber erstmal 2 an die Seite gepackt hat und dann gemeckert hat, oder?
Das kann gut sein, ja.
Hier steht noch, du musst uns mal was mit der Wärmesalbe erklären.
Oh ja, also ich habe irgendwann mit 16, 17 angefangen mit Wärmesalbe meine Schulter und meinen Rücken einzucremen so ein bisschen und damals gab es noch diese Wärmesalbe Trauma 302 war das glaube ich so eine rote Salbe und das hat natürlich die Anita immer geärgert, weil natürlich die Farbe oder die nicht mehr aus den Trikots rausgegangen ist, die musste immer die Trikots waschen und das hat sich natürlich jetzt die ganzen Jahre so fortgesetzt und die Wärmesalbe wurde immer stärker und ja.
Wärmesalbe ist nichts für Menschen, die sich damit nicht auskennen, habe ich festgestellt.
Es gibt Wärmesalben, die sollte man lieber nicht benutzen, ja.
Ich habe mal irgendwann so eine kleine Zerrung gehabt, dann habe ich mir wie ein Bekloppter, weil ich habe gemerkt, es hilft, habe ich mir Wärmesalbe auf den Oberschenkel, ich bin danach duschen gewesen, ich habe gedacht, mir fällt der Oberschenkel ab. Das war mir gar nicht bewusst, dass du dich damit richtig verbrennen kannst.
Ja, das ist natürlich, man sollte kein Wasser nehmen, sondern irgendwelche Creme, um das wieder loszuwerden.
Ach so, wenn ich das vorher weggemacht hätte, das war nur, weil die Salbe noch drauf war.
Genau, und das natürlich durch die heiße Dusche, da sind die Poren natürlich noch offen gegangen und natürlich dadurch ist es noch tiefer eingezogen.
Ich hab richtig geheult. Das hat richtig weh. Naja, aber gut, ich bin ja halt also von Spitzensport ja so weit entfernt, ne? 2002, 2003 Bist du dann mit der SG Krona Östringen nach der Fusion zwischen Östringen und Kronau dann mit in die erste Liga aufgestiegen? Hattest gleichzeitig noch ein Zweitspielrecht bei Wallau Massenheim unter
Martin Schwalb.
Unter Martin Schwalb. Wie hast du denn das unter einen Hut bekommen?
Damals war es ja so, dass ich der erste Zweitligaspieler bin oder war, der damals in die Nationalmannschaft kam und dort gespielt habe. Und das war natürlich den ganzen Bundesliga-Trainern ein Dorn im Auge. Und Heiner Brandt hat dann damals gesagt, okay, du musst mindestens einmal die Woche beim Erstligisten mittrainieren und auch wenn es geht, immer wieder spielen. Und ja, da Martin Schwalb und Michael Roth sehr gute Spezies sind, kam das natürlich so zustande. Und ich bin einmal die Woche nach Wallau gefahren und habe da mittrainiert. Und so je nachdem, wie die Möglichkeit bestand, auch mitgespielt.
Mhm. Conny war ja dann auch nicht ganz unbeteiligt an deinem Wechsel nach Kiel. Er hat dich da hingefahren, hat beim Umzug geholfen. Sieht man mal, wie stark diese Löwenfamilie dann trotzdem auch irgendwo noch zusammenhält. Obwohl, ja, Kiel war damals jetzt noch nicht so der Rivale, wie es jetzt heute der Fall gewesen ist. Aber trotzdem, wie wertvoll ist es, dass man sich dann da wirklich so sehr auf jemanden verlassen kann?
Ja, Conny hat ja alles für mich gemacht. Also das war jetzt nicht nur so, dass er mich nach Kiel gefahren ist oder hat. Also er war ja immer für mich da, ja. Und das natürlich sind die beide, Anita und Conny, mit hochgefahren und haben mir beim Umzug geholfen. Und ja, das war natürlich sehr schön. Und damals war das so ein bisschen leichter, als glaube ich heutzutage das möglich ist.
Ja, also klar, darf man heute noch nach Kiel wechseln. Finde ich halt nicht so cool. Ich meine, hatten wir jetzt zuletzt dann auch mit dem einen oder anderen Kollege Pekeler oder Harry Reinkind, Niklas Landin natürlich auch. Damals ging deine Karriere, ja, heute würde man sagen, durch die Decke. 2001 hast du dann, hast du gerade selber schon gesagt, dein Nationalmannschaftsdebüt als erster Zweitligaspieler gehabt. Dann der Wechsel zu diesem THW. War es damals schwer, den Fokus zu behalten und nicht abzuheben, wenn man Erfolg nach Erfolg nach Erfolg feiert?
Das habe ich gar nicht so gesehen, dass es ein Erfolg war. Ja, ich wollte einfach Handball spielen, sage ich mal. Also ich habe mich auch nicht darauf fokussiert, jetzt bin ich beim THW und kann mich ausruhen, sondern ich wollte einfach Handball spielen und mit dem THW Erfolg haben. Und das war eigentlich sehr leicht möglich, da Kiel zu der Zeit ein schwächeres Jahr hatte und gerade so den Umbruch eingeleitet hat mit den ganzen alten Spielern, mit Olsen, mit Wieslander, die gegangen waren, da junge Spieler reinzubringen und da wieder oben anzugreifen.
Mhm. Hat dir dabei auch so ein bisschen deine bodenständige Art geholfen? Also ich finde, wenn man sich mit dir unterhält, hat man echt das Gefühl, du bist sehr, sehr geerdet. War das damals auch schon der Fall? Du bist ja zum Beispiel auch, du sagst ja auch immer, Freunde und Familie sind dir sehr, sehr wichtig. Waren das dann auch damals schon die größten Stützen und Anker?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer mitbekommen, also du musst auf dem Boden bleiben, ja, egal was passiert. Und ich glaube, das ist immer auch für die ganzen Jungen sehr wichtig, dass die auf dem Boden bleiben und fokussiert bleiben und einfach Handball spielen müssen. Ja. Und natürlich haben da auch die Freunde und die Familie geholfen.
Mhm. In Kiel hattest du dann die größten Momente, auch ein paar tiefe Täler. Wie blickst du insgesamt auf diese Zeit zurück, wenn man jetzt vielleicht das Ende mal ein bisschen ausklammert?
Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und es war ein Teil meines Lebens, den ich nicht missen möchte.
Mhm. Wie sehr hat es dir dann trotzdem am Ende ein bisschen auch wehgetan, dass es dann so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist?
Klar hat es mir wehgetan, aber das war anders nicht machbar und deswegen, ich denke mal, wir können uns jedem ins Gesicht sehen und ich glaube, die Fans wissen auch, was abgelaufen ist und ja, als ich die letzten 2-3 Jahre in Kiel angekommen bin, wurde ich trotzdem begrüßt, gefeiert und ja.
Das sind Handballfans ja auch zum Glück ganz anders als die Fans anderer Sportarten. Das müssen wir ja hier nochmal betonen, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Handballfans sind doch anders als zum Beispiel Fußballer oder Fußballfans.
Absolut. Und da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Du bist 2004 Europameister geworden, 2007 Weltmeister. Das war eine der erfolgreichsten Phasen, die es überhaupt im deutschen Handball gegeben hat. Du warst mittendrin. Waren das für dich auch persönlich die größten Momente deines Handballerlebens?
Ja, also das ein Teil, sage ich mal. Also ich habe schon die ganzen Titel mit der Champions League, mit dem THW, das war natürlich schon was Besonderes. Ja. Aber natürlich waren auch Olympia Silber ein wichtiger Teil oder eine sehr schöne Zeit. Und ich würde oder möchte jetzt keins hervorheben, wo ich sage, das war jetzt das Schönste oder das Beste.
Aber es waren schon Zeiten, da kam man aus dem Feiern irgendwie nicht mehr raus. Das kennen wir ja heute so gar nicht mehr, ehrlicherweise.
Ja, also mit dem Feiern, das war immer so eine Sache. Ja. Also wenn man beim THW spielt, da ist nicht so viel mit Feiern. Da heißt Fokus, gewonnen, abhaken, Fokus, abhaken. Also,
aber ist das nicht auch ein bisschen schade? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört. Also es ist ja durchaus so, dass ich da auch mit dem einen oder anderen in Kiel mal spreche, die dann auch sagen, es ist ein bisschen, also das Wort klinisch ist gefallen. Es ist so ein bisschen so hier, ne? Jetzt machen wir hier ein bisschen, jetzt machen wir hier Erfolg, aber so richtig feiern und so ist da irgendwie nicht, ne?
Ja, ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern. Wir haben gerade sind deutscher Meister geworden, wir haben Pokal gewonnen und sind dann aus dem Bus ausgestiegen, nachdem wir aus Hamburg zurückgekommen sind. Und dann sagt ein Fan zu mir, so, es ist schön, dass wir das gewonnen haben, aber nächstes Jahr holen wir noch die Champions League. Ich so, ja, okay, alles klar. Ja, aber es ist einfach so. Also man kann ja auch feiern, ja, wenn man deutscher Meister ist und aber nicht noch eine Woche später dann Champions League spielen muss, ja. Dann gibt es natürlich auch Feiern, aber es ist halt so, Titel eingefahren und es ist noch ein Titel zu gewinnen, dann heißt es okay, Fokus auf den nächsten Titel, den wollen wir auch noch holen. Und das hat natürlich auch die Mannschaft ausgemacht, dass sie nie zufrieden war und immer hungrig war auf Titel.
Ich habe das Gefühl, dass der Standort Kiel, das ist jetzt vielleicht auch eine gewagte These, ich glaube, dass der Standort Kiel, gerade was die Fans angeht, nochmal eine Entwicklung ins Positive gemacht hat, weil sie eben nicht mehr jedes Jahr alles gewinnen.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht mehr so erwartet, dass man alle Titel gewinnt. Ja? Also die Fans feiern doch schon Titel intensiver mittlerweile, ja, weil es doch schwieriger wird, die Titel zu verteidigen oder die Titel zu gewinnen. Ja? Aber natürlich ist die Erwartung in Kiel immer sehr hoch, ja, dass man Titel gewinnt. Und wenn ein Jahr ohne Titel, das ist schon
und wie viele unmöglich. Gab's? Ja, wie viele gab es? Drei, vier Jahre? Als wir zweimal Meister geworden sind, dann ist Flensburg zweimal Meister geworden. Da haben sie, glaube ich, einmal den Pokal geholt und den EHF Cup. Aber ich glaube, wir kommen auf vier titellose Jahre. Das ist ja in Kiel eigentlich, das ist ja eine halbe Ewigkeit, oder?
Ja, es ist schon schwierig, wenn man in Kiel keinen Titel holt. Und mindestens ein Titel ist immer Pflicht pro Jahr. Wenn natürlich das der Champions League-Titel ist, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Aber es ist schon wichtig, dass oder der Verein braucht Titel.
Ja, es ist, hättest du denn für möglich gehalten, vor, sagen wir mal, ja, du bist 2014, du hast da zwar nochmal für den THW gespielt, zu einer anderen Zeit, aber wenn wir jetzt mal so von so 2013, 2014 ausgehen, hättest du dir vorstellen können, dass wir hier mal sitzen, einen Podcast aufzeichnen und wir eine unfassbar spannende Handball-Bundesliga haben und der THW Kiel nicht da oben wegmarschiert?
Ja, also man hat ja schon die letzten Jahre gesehen, dass es nicht oder immer schwieriger wird, deutscher Meister zu werden. Und mit der Dominanz, die wir damals hatten, teilweise, wo wir 68-0 Punkte hatten, das ist einfach nicht mehr möglich. Und man sieht, dass die Bundesliga noch stärker geworden ist. Oh. Und dass es auch über jedes Jahr Überraschungen gibt. Und dieses Jahr ist es momentan sehr viele Überraschungen. Ja? Und man sieht, dass das Spiel schneller wird, dass die Mannschaften sehr, sehr früh sehr müde sind mittlerweile, ja. Und es sehr viele schwere Verletzungen gibt. Oh. Und das macht natürlich den Unterschied, dass es noch enger wird oben.
Glaubst du, dass es auch daran liegen kann, dass es in Europa, dass man es weiter fassen muss, weil es sich in Europa so viel verändert hat? Du hast ja mittlerweile in Europa deutlich 4, 5 finanzstärkere Teams, als es der THW Kiel ist. Weil der THW war ja auch zu der Zeit auch in Europa eigentlich immer Stammgast beim Final Four und Co. Das ist ja auch so nicht mehr heute.
Ja, also damals gab es ja schon den Barcelona und da war ja auch immer finanzstärker als der THW Kiel. Aber man merkt halt auch, dass Mannschaften wie Kielce oder Barcelona, die frisch in die Champions League-Runde gehen, ja, also die dominieren zwar die heimische Liga, oder auch West Brem, die dominieren die heimische Liga, können sich da ausruhen, haben einen großen Kader und die gehen halt frisch in die Champions League und dann ist es natürlich umso einfacher für die Spiele zu gewinnen und das wird für deutsche Mannschaften umso schwieriger, die Champions League zu gewinnen, weil sie natürlich sehr lange Saison haben und dann kurz oder ein, zwei Wochen danach schon die Final Four und Barcelona hat es so gemacht, dass sie Ende Juni schon fertig oder Anfang Juni schon fertig sind mit der mit der Liga, mhm, und dann 4 Wochen Zeit haben, um zu regenerieren und sich darauf vorzubereiten. Und das sehe ich einfach für die deutschen Mannschaften extrem schwer, die Champions League zu gewinnen die nächsten Jahre.
Das heißt, du kannst es auch nachvollziehen, wenn es dann Leute wie Nikola Karabatic war jetzt, glaube ich, der prominenteste, die gesagt haben, ey, Bundesliga kann ich keinem empfehlen.
Ja, also mit der Spielweise von Nikola Karabatic kann ich die Bundesliga auch keinen empfehlen. Ja. Also der opfert ja seinen Körper seit mehr als 10 Jahren. Also dass da er nicht die Bundesliga empfehlen kann, ist klar, ja.
Aber dafür ist er ja eigentlich überraschend verletzungsfrei gewesen. Also dafür, dass er sich so reinschmeißt.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, hat er auch mit Paris eine gute Mannschaft, wo er sich auch mal so ein bisschen zurücknehmen konnte in den Ligaspielen und konnte sich da ein bisschen mehr regenerieren und ist natürlich nicht so verletzungsanfällig wie in der Bundesliga, wo man jeden Spieltag 100% geben muss, um zu gewinnen.
Wenn der Mann alle seine Medaillen umhängen würde, die er jemals gewonnen hat, würde er einen Haltungsschaden kriegen.
Das stimmt, ja.
Das ist ein absoluter Wahnsinn, muss man ehrlicherweise sagen. Du hast dann von 2014 bis 2016, wie ich finde, in einem der spannendsten Handballclubs der Welt gespielt, in Veszprem. Was war das für ein Abenteuer? Was hat dich damals dazu bewogen zu sagen, ja komm, das mache ich jetzt mal, Ausland muss mal sein?
Ja, also Veszprem war zu der Zeit auch ein Top-Verein. Ja? Also die haben auch jedes Jahr Champions League Final Four mitgespielt und natürlich wollte ich mal was Neues probieren. Und dann kam das Angebot aus Veszprem und das hat mich gereizt und dann habe ich das gemacht. Und wir waren ja auch mit Veszprem zweimal im Finale, haben das zwar leider verloren, unglücklicherweise, aber es ist ein Top-Club. Und ich habe natürlich auch gemerkt, mit damals 34, die Bundesliga ist hart, ja. Mhm. Und Veszprem war natürlich die ungarische Liga, da gab es nur oder gibt es nur Szeged als starken Gegner und das ist natürlich ein bisschen einfacher Handball zu spielen.
Ja, wobei damals auch gar nicht so sehr wie heute. Heute ist Szeged nicht gleichwertig, aber es gibt auch Spitzenspieler, die von Veszprem nach Szeged gewechselt sind. Szeged war jetzt auch mal Meister ein, zweimal. Aber was ist das für ein Standort? Du hast ja im vielleicht traditionsreichsten Standort in Deutschland gespielt, beim THW Kiel. Was sind die Unterschiede zwischen Kiel und Veszprem? Weil in Veszprem, da gibt es ja nur Handball oder gibt es da noch irgendwas anderes?
Nein, in Veszprem gibt es nur Handball. Also da gibt es jetzt nichts anderes. Da gibt es noch den Plattensee, 10 Kilometer weg, da kann man noch ein bisschen Spaß haben. Aber sonst ist da nichts. Ja. Aber es hat mich schon gereizt, was Neues auszuprobieren. Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ist natürlich dort nicht so, wie soll ich sagen, es ist halt mehr so ein bisschen lockerer. Mhm. Ja. Ob da jetzt der Videograf oder der Fotograf halbe Stunde zu spät zum Fotoshooting kommt, macht nichts, ja. Und dann sagt er als Ausrede, ja, ich war auf dem Schnapsfest gestern. Ja. Also
reagierst du dann?
Ja, also mit der deutschen Mentalität ist es natürlich schwierig, aber die haben das da alles locker weggesteckt. Ja. Für die ist das kein Problem gewesen.
Aber das interessiert mich jetzt. Was war denn die Antwort von Christian Zeitz darauf, wenn der sagt, du, ist ja nett, dass du pünktlich warst, aber ich habe mir gestern einen reingeorgelt. Bist nicht böse, oder?
Ja. Also wir standen da schon in Reihe und Glied, haben uns schon aufgestellt und wer fehlt, der Fotograf?
Wahnsinn. Ja, kann man mal machen. Aber es ist ansonsten, also wie ist es dann in Ungarn zu leben? Ich stelle mir das schon vor. Was macht man sich für Gedanken, wenn man sagt, okay, alles klar, es wird jetzt Ungarn? Weil es ist einfach ein anderes Land, eine andere Mentalität.
Ja, man muss die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben einfach, was die Struktur angeht. Es wird nicht so viel so eng gesehen wie jetzt in der Bundesliga. Ja. Also klar, wir haben damals noch CH League gespielt, ja, da mussten wir auch sehr viel reißen. Das kam noch dazu. Aber es ist einfach ein entspannteres Leben. Ja. Man kann es genießen. Und der Fokus liegt in Veszprem lag damals nur auf der Champions League. Hm. Die ungarische Liga, da waren die Hallen natürlich, da waren 300-400 Zuschauer da, außer gegen Szeged, aber sonst. Es ging nur um die Champions League und das hat man natürlich auch gemerkt im Umfeld und auch bei den Fans, wenn man schon mal in Veszprem war und hat die Halle dort erlebt beim Champions League Spiel, da geht es schon zur Sache und
absolut.
Das macht schon Spaß, dort zu spielen.
Ist so ein bisschen Rosinen picken.
Ja, Aber
für den Handballprofi. Naja, gut, wenn wir uns mit Uwe Gensheimer über seine Zeit bei PSG unterhalten, hören wir dasselbe. Also das ist ja, wobei die französische Liga natürlich nochmal deutlich anders strukturiert ist als die ungarische ist und da auch nochmal andere Spiele nochmal sind, die Spitze auch nochmal ein bisschen breiter. Aber trotzdem, klar sagt er auch, naja, war es da entspannter als in Deutschland, absolut.
Ja.
Du bist dann nochmal zurück zum THW Kiel und dann kam diese viel diskutierte Station Nussloch. Du hast dann hier in der dritten Liga gespielt. Es gab auch dann immer einige Highlight-Videos von dir, wo es aber kaum um Tore ging. Wie hast du dich dann damals, also was hat dich damals dazu bewogen zu sagen, naja, dann mache ich halt jetzt dritte Liga?
Ja, es war schwierig. Also man hört ja immer, ja, jetzt bist du 36, 37, willst du nicht so langsam mal aufhören mit Handballspielen? Und so, das war jetzt meine Station. Okay, ich spiele jetzt noch ein bisschen 2-3 Jahre dritte Liga und dann lasse ich das locker ausklingen. Mhm. So war eigentlich der Plan. Dass es dann doch anders gekommen ist, ja, kann man nichts machen. Also natürlich gab es da immer Highlights-Videos und ist der Unterschied zwischen erster Liga und Regionalliga von dem Körperlichen ist einfach riesengroß, ja. Und auch was das Training betrifft, die Schiedsrichter betrifft, das ist ein, man kann sagen, ich will jetzt keinem wehtun, aber das ist noch so Amateursport mit Anführungsstrichen, ja.
Du hast damals einigen Leuten wehgetan, körperlich, glaube ich.
Ja.
Ich habe mal ein Video gesehen von dir, das waren 3 Szenen. Wo ich das Gefühl hatte, die Schiedsrichter trauen sich gar nicht, Christian Zeitz die rote Karte zu geben.
Muss auch sagen, mir wurde auch sehr wehgetan. Also ich glaube, da hat auch jeder versucht, dem mal eine reinzuhauen.
Das ist die andere Seite der Medaille. Das ist die andere Seite der Medaille. Das ist ja auch, es ist ja auch ein krasser Bruch. Also es ist ja ein krasser Bruch zu sagen, ich spiele mit dem THW Kiel erste Liga und gehe dann in die dritte Liga und es sind ja auch teilweise gar nicht so koordinierte Bewegungen meiner Gegner, so wie ich sie aus der Bundesliga kenne. Aber das, was war das für eine Zeit für dich? Hast du dich zwischenzeitlich mal gefragt, boah, was hab ich denn jetzt hier? Also, wie bin ich denn jetzt hier gelandet?
Also es hat zwischenzeitlich keinen Spaß gemacht zu spielen. Ja? Also die Mitspieler waren cool, es hat Spaß gemacht zu trainieren, aber das Spiel war immer so, ja, man stand doch sehr, sehr im Fokus. Ja? Und egal, wo man hingekommen ist, war man so quasi doppelte Manndeckung und da gab es immer auf die Fresse. Ja. Also es hat wirklich keinen Spaß gemacht.
Ja, es gab ja nur einen Spieler, den man rausnehmen wollte. Ist ja logisch. Vor allem Nussloch kennt man ja, also ich komme ja nicht von hier, kennt man ja dann außerhalb dieser Region hier ja hauptsächlich durch Mario Barth und dem Handtaschen-Outlet. Oder ist das ein anderes Nussloch?
Nein, das ist das.
Was mit dem Handtaschen-Outlet?
Nein, nicht.
Stuttgart-Minden kam dann danach. War das auch die Zeit, wo du dir da schon überlegt hast, was könnte ich denn eigentlich nach meiner Karriere machen? Was kriegt man dann irgendwann so ein Gefühl dafür? Okay, jetzt habe ich ein paar Dinge gesehen so und das könnte ich mir vorstellen.
Ja, also dass ich dem Handball treu bleiben möchte, das war ja sehr früh klar oder war mir auch schon am Anfang klar, aber die Zeit oder das kam eigentlich schon früher und nicht erst in Minden oder in Stuttgart. Mhm.
Das heißt also, das Ziel ist jetzt, Trainer zu werden?
Ja, also ich habe ja den Trainerschein und mache jetzt zusätzlich noch, studiere ich Sportmanagement, mhm, dass ich vielleicht auch in diese Richtung noch gehen kann, dass ich entweder sportliche Leiter oder Manager irgendwo werden kann, dass ich da komplett frei bin und entscheiden kann, was ich da mache.
Was für ein Horizont hast du dir da gesetzt?
Wie meinst
zeitlich?
Du?
Zeitlich?
Zeitlich? Ja, so schnell wie möglich.
Also es ist quasi eine Art Bewerbung auch hier.
Quasi.
Ja, diese Sportdirektorenposten, die gibt es ja jetzt relativ neu, müssen wir ja sagen. War ja im Handball so eigentlich nicht. Findest du das eine gute Entwicklung?
Ja, ich denke mal, dieser Sportdirektorposten hat sehr viel auch mit diesem Scouting zu tun. Ja? Mhm. Und das fehlt momentan oder ist eigentlich momentan, dass den meisten Mannschaften fehlt, dass der Trainer sich, momentan ist es ja so, dass der Trainer sich da ein bisschen um das Scouting da mitkümmert. Mhm. Und dass er da so ein bisschen wegkommt, denke ich mal schon, dass es ein guter Posten ist, den man da jetzt hat. Und wenn man den Fußball vergleicht, was sie für ein Scouting haben, Der deutsche Handball noch weit hinterher, und ich denke mal, das ist ganz wichtig, oder das ist ein wichtiger Faktor, der auch in den nächsten Jahren immer stärker dazukommt.
Ja, du hast ja den Vorteil, du hast ja wirklich die vielleicht größte Metamorphose des Handballs überhaupt miterlebt. Also du hast ja gerade selber gesagt, hier war vorher wir sitzen hier im Videoraum, unten haben die Jungs gerade noch trainiert, das war hier vorher ein Sportplatz. Jetzt kommst du nach hier und jetzt steht da vorne ein Internat. Jetzt hast du hier unten eigentlich, die Spieler haben hier alles, was sie haben wollen. Hier ist direkt nebendran der Kraftraum und so. Wie ist diese Entwicklung für dich? Wie fühlt die sich an, wenn du jetzt hier reinkommst und dir denkst, Alter, was ist denn los hier?
Ja, also natürlich hätte ich das früher auch schon gerne gehabt. Oh. Ja, also ich weiß, zu meiner Zeit, da wurde es so mit Krafttraining mit 18 Jahren angefangen. Ja, da durftest du mal einen Kraftraum, und vorher hieß es immer, ja, brauchst du nicht, oder das gab es eigentlich auch gar nicht. Ja, wir haben Videokonferenz gemacht, zwischen dem Abendessen haben wir uns ein bisschen Video angeguckt, Das dauerte 20 Minuten, ja, und dann war die Sache auch gegessen. Ja. Also ich denke schon, dass es die Entwicklung ein riesen Fortschritt ist, ja. Und das bringt den Spielern auch viel, oder bringt auch den Spielern weiter, noch den jungen Spielern, die hier im Internat sind. Also die haben hier schon alles, und die werden schon getrimmt auf den Spitzensport, und das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Wenn wir das mal jetzt auf hier runterbrechen, was hätte mir denn der Christian Zeitz vom TSV Baden-Östringen erzählt, wenn ich ihm sage, dass wir hier irgendwann sitzen beim zweifachen deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, also dass dieser Schritt oder dieser Weg absehbar war mit dem deutschen Meistertitel, das war ja schon klar. Nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga, ja, also dass es dann jetzt nicht zu Ende ist, das war klar, ja. Wann dieser deutsche Meistertitel kam oder kommt, ja, das war nicht klar, aber ich denke mal, es war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, und auch dieses Jugendzentrum oder das Jugendinternat, das es hier gibt, das ist schon, ja, einfach klasse, und wenn man sieht, was die Jugendmannschaften die letzten Jahre erreicht hat, dann kann man hier schon den Hut ziehen, ja, und das ist einfach top.
Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die wichtigste Frage des kompletten Podcasts. Wie kann man in 3 Monaten 25 Kilo abnehmen? Und warum?
Warum? Ja, weil es notwendig war.
Ja, also du siehst mich, ich bin für Tipps dankbar.
Das war eine krasse Zeit. Also das kann ich keinem empfehlen, und es würde auch kein, glaube ich, kein Arzt empfehlen, in 3 oder 6 Monaten 25 Kilo abzunehmen. Also ich war morgens joggen, danach bin ich in den Kraftraum gegangen und abends habe ich Handball gespielt. Gegessen habe ich Pudenschnitzel und Reis und Salat. 6 Monate lang.
Boah, Gott.
Kein Alkohol. Keine süßen Getränke.
Wahnsinn. Das heißt, du bist aber einer, der da auch eigentlich gerne über die Stränge schlägt, der mal sagt, boah, geil, schöne Schnitzel.
Klar, also wenn es die Zeit zulässt, dann esse ich auch ein Stückchen Kuchen von der Anita, ja. Also da ist nicht zu verachten, aber zu der Zeit war es einfach notwendig, dass ich vom Gewicht runterkomme, um quasi den Erfolgsweg weiterzugehen. Mhm.
Seitdem du jetzt dann aufgehört hast, Handball zu spielen, ist das bei dir so ein bisschen wie bei Dirk Nowitzki? Der hat ja gesagt, das erste Jahr nach meiner Karriere haue ich mir alles rein, was ich finde. Und zwar 3 Eis, 5 Pizza. Ist das bei dir auch so, oder sagst du, ich habe das noch im Griff?
Ich hatte das 3 Monate lang direkt nach dem Handball, dass ich dann so ein bisschen über die Stränge geschlagen habe und der Sommer auch mir mal ein Eis gegönnt habe am Tag. Aber mittlerweile habe ich jetzt wieder umgeswitcht und gehe täglich laufen und versuche auch so häufig wie möglich in den Kraftraum zu gehen, um einfach nicht mehr in diesen Jojo-Effekt zu kommen, ja, wo ich jahrelang drin war.
Ist doch, glaube ich, nicht einfach, oder? Also ich meine, wir haben ja auch so einen Fall rumlaufen bei den Rhein-Neckar-Löwen, der ja auch nach der Karriere so ein bisschen Probleme gehabt hat mit Olli Rogisch. Sprecht ihr da so untereinander eigentlich auch mal so, wenn man dann aufhört, dass man sagt so, boah, wie machst du das eigentlich und schaffst du das? Und oder ist das eigentlich so ein Ding, was jeder mit sich selber ausmachen muss?
Ich glaube, das macht jeder mit sich selber aus. Es gibt auch Spieler, die hören heute auf und machen ab morgen gar nichts mehr.
Ja, gut.
Aber das mache ich auch gerne. Das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt nur mache für meinen Körper, sondern ich mache auch gerne Krafttraining. Und ich habe auch immer mehr Krafttraining gemacht als andere oder war laufen. Und das ist so ein bisschen so ein Ausgleich, finde ich, dass ich gute Laune in den Tag gehen kann. Also wenn ich jetzt mal 3-4 Tage lang kein Krafttraining gemacht habe, dann sagt meine Frau, komm, geh in den Kraftraum und ich kann deine schlechte Laune nicht mehr ertragen. Ja.
Da ist die Tür, sieh zu. Das heißt, wann gehst du laufen? Morgens früh, richtig? Oder?
Ich war heute Morgen um 6 Uhr laufen.
Um 6 Uhr?
Ja.
Ah, dann denke ich morgen an dich, wenn ich mich nochmal umdrehe und um 10 Uhr aufstehe, dass du schon gelaufen bist. Wie kann man, das ist für mich unerklärlich. Unerklärlich, wie jemand um 6 Uhr lebensfähig sein kann.
Ja, musst du halt früh genug aufstehen. Trinkst 1-2 Espresso und dann geht das.
Boah, nee. Ich kann es ja mal, also ich probiere es morgen früh mal, aber ich befürchte, ich bin halt so ein richtiger Langschläfer. Ich glaube, das ist aber auch so ein Gen-Ding, glaube ich, oder? Entweder du bist so ein Typ, der früh aufstehen kann.
Es gibt so Phasen, so Hochphasen, die jeder Mensch hat im Körper. Und meine Hochphase, das habe ich festgestellt, ist halt morgens sehr früh. Und ich kann zum Beispiel nicht nachmittags laufen. Ich laufe halt am liebsten gern morgens oder mache morgens gern mein Krafttraining. Und deswegen gehe ich halt früh los und hab dann meine Tiefphase so gegen Mittag und halt ziemlich früh abends.
Okay. Also meine Tiefphase beginnt um 12 und endet um 20 Uhr, glaube ich. Ja, es ist Wahnsinn. Also ich gehe auch ein bisschen Sport mache ich auch. Ich gehe zweimal die Woche Fußball spielen bei uns da im Dorf mit der alten Herren. Aber ansonsten, also ich könnte mich dafür einfach, ich bin aber auch kein Frühaufsteher-Typ. Warst du immer schon einer, der gesagt hat, geil, 6 Uhr aufstehen, überragend?
Ja, das ist für mich gar kein Problem. Da muss ich mir nicht mehr den Wecker stellen, um so früh aufzustehen.
Das sagt mein Vater auch immer. Mein Vater sagt immer, wenn ich mir den Wecker stelle auf 7 Uhr, bin ich um 7:15 wach. Okay, schön für dich. Ich beneide euch, was das Thema angeht. Ich hab, glaube ich, hier noch wahllos einfach noch Fragen aufgeschrieben bekommen, offensichtlich, die auch jetzt gar nicht zum Thema passen. Ist aber nicht so schlimm. Was hat Noka Sedarusic vor dem Champions-League-Finale 2007 zu euch gesagt, dass ihr es mit nur 8 gesunden Feldspielern gewinnen konntet?
Ja, was hat er gesagt? Also, es war ja das erste Spiel in Flensburg und wir waren selber überrascht, dass wir da unentschieden geschafft haben, ja. Aber natürlich, dass wir das gewinnen können, ganz einfach, ja. Und ich glaube, die Derbys gegen Flensburg waren ja immer sehr heiß und da ist eh alles möglich gewesen und deswegen, klar ist es heute nicht mehr vorstellbar, dass man mit 8 gesunden Feldspielen überhaupt ein Spiel gewinnt, ja, aber damals, da ging das einfach. Da hat man sich nicht gefragt, wie, sondern einfach gemacht.
Also auch die Einstellung hat das dann dazu bestimmt. Muss man dann halt für 2 mitspielen. Und, das bin ich jetzt sehr gespannt, wie das zusammenkommt. Wie war das damals mit dir? Der Bundeswehrkaserne in Bruchsal und eine Pokalspiel mit Östringen in Hoyerswerda?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Was war da?
Was war da? Ist das so eine Conny-Story wieder, oder? Anita hat dich in der Kaserne abgeholt und dann?
Na, das ist richtig, ja. Also, wir waren ja damals mit den ganzen Jungs in der Sportfördergruppe damals bei der Bundeswehr.
Okay.
Mit André Bechtold, Matze Rohr, Jens Ostheimer und hatten dann ein Spiel in Hoyerswerda und dann anscheinend habe ich da freigekriegt und dann ist der Bus schon vorgefahren und wir sind dann, Anita und ich, sind dann hinterhergefahren mit dem Auto.
Ja. Das ist aber auch ein entspannendes Leben, oder? In so einer Bundeswehrkaserne? Oder in der Sportfördergruppe?
Ja, also das kann entspannt sein, aber wenn man 5-mal die Woche...
Spannend.
Ja, ich dachte, ja, okay.
So, ich hab verweigert. Also ich musste nicht mehr zum Wehr. Ich hätte mir vielleicht gut getan, sagt meine Mutter immer, aber ich kenne das gar nicht.
Es war eine witzige Zeit. Also wir waren ja alle zusammen, wie schon gesagt, mit André Bechtold, Matze Rohr, Frank Pagel damals noch, der auch bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hat oder bei den Corona Östring. Und wir haben zusammen den Grundwehrdienst gemacht und sind dann zusammen in die Sportfördergruppe gekommen. Ja, war eine schöne Zeit, aber auch eine harte Zeit. Wir hatten 5 Trainingseinheiten die Woche, zusätzlich zum normalen Handballtraining noch dazu. Also wir haben 3-mal trainiert am Tag, wo man heute denkt, also das macht überhaupt keinen Sinn mehr, aber damals ging es einfach.
So die Felix-Magath-Schule so ein bisschen.
Ja, quasi, ja.
So drauf. Wie lange warst du da? Wie lange hast du da gelebt?
Wir durften ja nach den ersten 2 Wochen Grundausbildung durften wir abends immer zum Training hinfahren nach Östring oder Kronau und sind dann abends um Mitternacht mussten wir wieder in der Kaserne sein und sind dann morgens um 5 Uhr aufgestanden und haben dann unseren normalen normalen Dienst gemacht. Also das war schon hart. Ich bin auch zum mal in die Halle gekommen mit Tarnfarbe noch im Gesicht. Da hat Michael Roth gesagt, jetzt gehst du erstmal duschen, bevor du hier mittrainierst. Das ist auch schon vorgekommen. Ja, es war hart auf der einen Seite, aber es hat auch Spaß gemacht.
Ja, aber wie lange war das? Was für Zeitraum war das?
Ich habe 23 Monate Bundeswehr gemacht.
23 Monate. Du bist in Heidelberg aufgewachsen oder in Heidelberg geboren?
Nee, ich bin in Heidelberg geboren und bin in Östringen aufgewachsen.
Und dann ist Bruchsal zumindest nicht so weit weg. Ist das so ein Vorteil, den man dann hatte, weil man halt parallel ja quasi Profisport betrieben hat? Weil ich weiß ja, wo ich hingekommen wäre. Mich hätten sie irgendwo nach Bayern oder was. Also wenn du deine Bundeswehrzeit machst, dann kannst du dir das ja nicht so aussuchen. Bist du oft ja auch weit weg.
Ja, also ich glaube, das wurde auch extra ein Standpunkt in Bruchsal aufgemacht dafür. Weil der andere Standpunkt ist auch in Norddeutschland und das hätten wir nicht geschafft. Deswegen gab es zwei Standpunkte zu der Zeit in Deutschland, wo man Handball-Sportfördergruppe machen konnte.
Das ist, wie kriegt man das zueinander? Ich meine, okay, Michael Roth und der Oberfeldwebel, wie viel Unterschied war da?
Nein, also wir hatten damals Lutz Landgraf als Trainer in der Sportfördergruppe, der hat das extra gemacht. Also das hat dann Lutz Landgraf alles organisiert, dass wir das so machen konnten.
Okay, aber ja, das stelle ich mir tatsächlich wahnsinnig schwierig vor. Aber ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für heute für uns genommen hast. Wir haben ja im Vorfeld nicht veröffentlicht, wer bei uns zu Gast ist. Wir haben uns sehr, sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Christian Zeitz. Und also als letztes machen wir noch ganz kurz. Die Rhein-Neckar-Löwen stehen am Ende der Saison auf Tabellenplatz
3.
Oh, das würde ich sofort unterschreiben. Nehme ich sofort, oder? Ich sehe hier nur nickende Gesichter überall im Raum. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünschen wir dir. Bis bald. Und euch natürlich da draußen wie immer abonniert gerne unsere Podcast-Kanäle, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.